Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Die Rückgabe von Ernst Ludwig Kirchners berühmter Berliner Straßenszene aus dem Berliner Brücke-Museum an die Erbin des jüdischen Sammlers Alfred Hess löste vor 6 Jahren eine erregte öffentliche Debatte aus. Hess war mutmaßlich durch die Nationalsozialisten zum Verkauf des Gemäldes gezwungen worden. Kritiker der Rückgabe glaubten, dass sie voreilig erfolgte, da es keine rechtliche Pflicht zur Rückgabe von Kunstwerken gebe. Manche unterstellten den Erben verfolgter jüdischer Sammler auch, es gehe ihnen gar nicht um historische Gerechtigkeit, sondern nur um die Versilberung der Kunstschätze, die dann für immer in Privatbesitz verschwinden. Mit dieser Debatte rückte zugleich auch die Provenienzforschung in den Fokus der Öffentlichkeit, ein bis dahin eher von Spezialisten wahrgenommener Zweig der Kunstgeschichte. Tatsächlich entscheiden die Ergebnisse der Herkunftsrecherche maßgeblich darüber, ob ein Werk an ehemalige Eigentümer oder deren Erben zurückgegeben werden muss. Trotz einiger spektakulärer Erfolge und mehr als 100 Restitutionen in den vergangenen 12 Jahren steht die Erforschung des deutschen Kunsthandels in der Zeit des Nationalsozialismus immer noch am Anfang. Inzwischen hat das auch die Bundesregierung erkannt, so rief Kulturstaatsminister Bernd Neumann vor 4 Jahren die Arbeitsstelle für Provenienzforschung ins Leben, bei der Museen Beihilfen für gezielte Nachforschungen in ihren Depots beantragen können. Der Kunsthistoriker Uwe M. Schnede ist Vorsitzender des Beirates dieser Arbeitsstelle für Provenienzforschung. Hören Sie ihn im Gespräch mit Carsten Probst.
Herr Professor Schnede, ein geläufiger Verdacht gegenüber den Museen lautet, dass Sie es mit der Provenienzforschung vielleicht doch lieber nicht ganz so genau nehmen, weil Sie ja um Ihre Schätze fürchten. Und eigentlich heißt es dann immer so, muss erst der Anwalt eines Erben vor der Tür stehen und damit drohen, irgendwelche Prozesse zu führen oder an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor man sich dann in den Museen bemüht, die Herkunft einzelner Werke zu ermitteln. Waren und sind das denn eigentlich auch Ihre Erfahrungen aus Ihrer Zeit als Museumsmann? Sie waren ja zwischen 1991 und 2006 Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Ja, es ist schon wahr, dass die Museen viel zu lange inaktiv gewesen sind. Wir, muss ich sagen, nicht aktiv genug gewesen sind und nicht das Bewusstsein für diese Problematik gehabt haben. Bei mir persönlich war das so, dass ich in den 90er Jahren regelmäßig mit Kollegen großer ausländischer Museen zusammengekommen bin und dort erfahren habe, dass vor allen Dingen in England, aber auch in den Vereinigten Staaten, nicht zuletzt in den Niederlanden, einzelne Fälle von notwendigen Rückgaben von Kunstwerken an die Erben ursprünglicher Eigentümer großes öffentliches Aufsehen und Streitfälle erregt haben. Und da ist eigentlich bei mir so persönlich das Bewusstsein für diese ganze Problematik und dafür, dass wir da eigentlich was tun müssten in den Museen in viel größerem Umfang geweckt worden. Nicht zuletzt war das dann auch der Anstoß dafür, dass wir als erstes Haus in der Bundesrepublik eine eigene feste Stelle für Provenienzforschung eingerichtet haben. Tatsache ist, dass es vor allen Dingen die Ansprüche der Erben der ursprünglichen Eigentümer waren, die an die Museen herangetragen wurden und die Auslöser für entsprechende Forschung in den Museen waren. Und zum Zweiten, neben diesen Ansprüchen der Erben, auch die Washingtoner Erklärung von Ende der 90er Jahre, wo von den Museen, Bibliotheken und Archiven gefordert wurden, faire und gerechte Lösungen für das, was dann bei uns hier so offiziell bürokratisch NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Eigentum, heißt. Also Ansprüche und internationale Empfehlungen sind es gewesen, von außen kommende Initiativen, die dann schließlich die Provenienzforschung in deutschen Einrichtungen ausgelöst haben. Insbesondere aber war es dann schließlich die Initiative des Kulturstaatsministers Neumann, der 2008 zum ersten Mal 1 Million Euro für Forschung in Museen und Bibliotheken und Archiven zur Verfügung gestellt hat.
Können Sie denn als Museumsmann, wenn Sie sagen, die Hamburger Kunsthalle war unter Ihrem Direktorat eines der ersten Häuser, das eine eigene Stelle für Provenienzforschung eingerichtet hat, können Sie dann aber als Museumsmann die Angst vieler Museen vor dem Verlust von Werken durch mögliche Restitutionen, die aus solcher Provenienzforschung möglicherweise folgen könnten, verstehen?
Ja, Natürlich kann man das verstehen, denn als Museumsdirektor ist man dazu verpflichtet, das zusammenzuhalten, was sich im Hause befindet, das zu schätzen und zu pflegen und weiterzutragen. Aber wenn es da einfach in der Geschichte einzelner Werke oder Werkkomplexe in der Geschichte dieser Werke belastende Momente gibt, dann stellt sich ja doch die Frage, ob man noch mit gutem Gewissen mit diesen Werken im eigenen Haus umgehen kann und sagen kann, das ist unser, das ist mal billig erworben worden irgendwann und jetzt schätzen wir es hoch. Ich finde, da muss man sich einfach darauf einstellen, dass unter Umständen eine Rückgabe an die ursprünglichen Eigentümer bzw. deren Erben unumgänglich ist, damit man auch mit gutem Gewissen dastehen kann als Museumsdirektor. Das ist ja auch eine moralische Verpflichtung, die man neben der kunsthistorischen hat.
Die moralische Verpflichtung, so hieß es früher öfter mal von Seiten von Museumsdirektoren, die moralische Verpflichtung hätte man doch eigentlich schon während des Dritten Reiches, wenn man von der Zeit 33 bis 45 jetzt sprechen wollte, wahrgenommen. Denn damals hätte man schließlich als beispielsweise entartet bezeichnete Werke in die eigenen Sammlungen aufgenommen und sie dadurch möglicherweise vor Vernichtung oder Verbringung ins Ausland bewahrt. Können Sie dem Argument folgen?
Ja, das mag schon sein. Wir reden aber hier von Privatleuten entzogenem Kulturgut. Wir reden nicht von dem staatlich in den Museen beschlagten Kunstwerken. Das ist ja doch ein ganz wesentlicher Unterschied, diese Frage, dass da Privatleute betrogen worden sind.
Eine große Bewegung in der Kunstgeschichte der 70er Jahre war ja, sich von den Altlasten des Nationalsozialismus in der Disziplin selber zu befreien.
Ja.
Warum hat das eigentlich nicht übergegriffen auf die Museen, dass sie sich bereits schon zu dieser Zeit etwa freiwillig um die eigenen Bestände mal genauer gekümmert haben?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Frage wird immer wieder gestellt und ich habe bisher weder selbst eine überzeugende Antwort gefunden, noch eine von anderen gehört. Also mir kommt da nur die Gegenfrage, warum hat es bis ins Jahr 2000 gedauert, bis über die Entschädigung von Zwangsarbeitern geredet wurde? Offenbar gibt es da so Erklärungsblockaden oder Rechercheblockaden, die historische Gründe haben. Ich kann das nicht erklären.
Von 2008 auf 2009, also in dem Jahr, nachdem die Arbeitsstelle für Provenienzforschung gegründet worden ist, sei, heißt es, die Zahl der Anträge sprunghaft hochgeschnellt, 2010 dann wieder leicht gesunken. Da wurde dann von Ihnen, also auch vom Beirat, vor allem die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit bemängelt. Und jetzt wurden 15 Projekte für die aktuelle Sitzung eingereicht, 12 davon bewilligt. Die Hälfte davon aber, wie man hört, sind ungefähr Fortsetzungsanträge. Wirklich bahnbrechend klingt das nicht, wenn man sich die Vielzahl der möglichen Institutionen, die da in Frage kämen, in Deutschland anschaut.
Ja, das mag schon sein, obwohl 2011 etwa gegenüber 2010 die Zahl der Anträge ganz erheblich gestiegen ist. Man muss sich vor Augen führen, dass bisher von dem Ministerium 6 Millionen Euro für die Forschung bereitgestellt worden sind seit 2008. Dann kommen noch die Eigenmittel, die von den Museen, Bibliotheken und Archiven jeweils notwendig sind, dazu, sodass man sagen kann, immerhin ist es doch so, dass ungefähr 10 Millionen bis in dieses Jahr hinein in die Forschung, in die Provenienzforschung hineinfließen. Da wird außerordentlich viel getan durch diese Initiativen. Wir haben ja in den Museen immer wieder beklagt damals, dass von uns zusätzliche Forschung gefordert wird, aber keine zusätzlichen notwendigen Mittel vorhanden seien. Die sind jetzt jedenfalls in gewissem Umfang vom Ministerium bereitgestellt worden. Im Übrigen ja in diesem Jahr nochmal verdoppelt worden, diese Mittel auf 2 Millionen. Aber die Frage, die Sie auch aufgeworfen haben, ob denn wirklich die Öffentlichkeitsarbeit so ausreicht. Ich denke, da muss noch einiges getan werden, vor allen Dingen auch im Hinblick auf mittlere und kleine Museen, bei denen das Bewusstsein noch nicht sich so durchgesetzt hat und zuweilen auch die Eigenmittel schwer zusammenzukriegen sind.
Was sind das für Anträge, die da bei Ihnen eingehen und was sind so ungefähr die Kriterien für die Förderungswürdigkeit eines Antrags, wenn ein Museum so einen Antrag ausformuliert hat?
Also erste Recherchen der entsprechenden Institution müssen gezeigt haben, dass es Problemfälle gibt und deren Erkundung muss nun im Fokus der weiteren Forschungstätigkeit stehen. Und diese Forschungstätigkeit wird dann vom Ministerium, also mit den Mitteln, die wir vergeben im Beirat, unterstützt.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, es muss noch keine Vorleistung gegeben haben, beispielsweise, dass man im Depot auf das eine oder andere Werk gestoßen ist, das man dann vielleicht erforschen möchte oder näher erforschen möchte, aber dafür keine Kapazitäten bisher hatte, sondern ein Museum könnte beispielsweise auch sagen, wir wollen generell unsere gesamten Bestände erst einmal sichten.
Nein, generell, das geht mit diesen Mitteln nicht. Hier geht es ganz speziell darum, dass wirklich NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut untersucht wird. Es ist so, dass manche Museen dann auch so versuchen, in ihren Anträgen eine bisher versäumte Inventarisierung mit unterzubringen oder die Digitalisierung ihrer Sammlungen oder die Anschaffung von PCs und so weiter. Das sind alles natürlich Dinge, die uns dazu führen zu sagen, den Antrag können wir so nicht bewilligen, denn dahin können die Gelder nicht fließen. Dazu sind sie politisch nicht beschlossen worden, sondern es muss die gezielte Recherche nach Problemfällen sein. Und die entsprechenden Voraussetzungen müssen geklärt sein. Ich kann das nur so ein bisschen allgemein ausdrücken, weil die Fälle natürlich in den Museen, Bibliotheken und Archiven völlig unterschiedlich liegen.
15 wurden jetzt für die Sitzung im Mai beantragt, 12 wurden bewilligt, es gab eine Zurückstellung und offenkundig auch Ablehnungen.
Ablehnungen sind außerordentlich selten, extrem selten. Wir unterscheiden uns darin von Stiftungen und anderen Einrichtungen, die mit Zustimmung und Ablehnung ganz einfach arbeiten. Hier geht das ein bisschen anders. Da wir größtes Interesse daran haben, dass bei einer Bereitwilligkeit in den entsprechenden Institutionen auch tatsächlich Provenienzforschung betrieben wird, werden große Anstrengungen unternommen, die Institutionen dabei zu unterstützen, dass ihre Anträge besser werden, gezielter werden und so, dass wir sie bewilligen können. Wir wollen alles tun, damit die Bereitwilligkeit zur Forschung unterstützt wird.
Herr Professor Schneider, noch immer konzentriert sich ja der Großteil dieser Herkunftsrecherchen auf Kunst. Vor allem immer Malerei spielt eine große Rolle, klassische, moderne, kunstgewerbliche oder auch sogar naturwissenschaftliche, technikgeschichtliche Sammlungen scheinen bisher eigentlich noch gar nicht so direkt von dieser Problematik erfasst zu sein.
Ja, das ist so. Allerdings muss ich hinzufügen, dass in den Bibliotheken, vor allen Dingen in den großen Bibliotheken in der Bundesrepublik, sehr viel getan wird. Das ist natürlich nicht so spektakulär, als wenn es um Kunstwerk von Nolde oder Ernst Ludwig Kirchner geht. Aber da ist man sehr rege dabei, die Bestände zu erforschen. Aber Sie haben recht, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass die Juden im Dritten Reich ja ihre Wertgegenstände aus Edelmetall bei den Behörden abliefern mussten und häufig dann Museumsleute die Gelegenheit bekamen, die in ihren Augen interessantesten Stücke, die museumswürdigen Stücke dort auszuwählen und in ihr Museum zu holen, dann kann man sich vorstellen, dass obwohl manches schon wieder zurückgegeben worden ist nach 1945, da noch sehr viele offene Fragen sind. Das sind schwierigere Recherchen, weil man es ja häufig nicht mit Unikaten zu tun hat, mit Einzelstücken, unverwechselbaren Einzelstücken, wie einem gemalten Kunstwerk zu tun hat. Aber das sind Recherchen, die auf die Dauer auch unumgänglich sind.
Mhm. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Wie ist es mit solchen Recherchen? Stoßen die dann nicht sehr schnell an Grenzen der Archivierung und der Herkunftsnachvollziehung?
Ja, das gilt auch für Druckgrafik, die in größeren Auflagen erschienen ist. Da die genauen Recherchen schlüssig zu vollziehen, ist manchmal sehr, sehr schwierig. Aber man muss von vornherein wohl angesichts der Umstände, dass auch vieles an Archiven, an Unterlagen durch den Krieg verloren gegangen ist, auch manchmal mit Lücken rechnen. Auch die Washingtoner Erklärung redet schon davon, dass unter Umständen auch mal Lücken bei der Recherche in Kauf genommen werden müssen.
Dann gibt es noch so eine Grundsatzproblematik, dass bestimmte Nachlässe ja auch immer noch gesperrt sind. Viele Kunsthändler verweigern immer noch die Einblicke in ihre Bücher, gerade in die historischen Aufzeichnungen. Welche Zukunft hat eigentlich die Provenienzforschung? Wenn ich jetzt herumtelefoniert habe unter gerade den geförderten Institutionen dieses Frühjahrs, dann macht man sich doch in gewisser Weise dort auch Hoffnungen in diesen Institutionen, dass die Provenienzforschung so eine Art Gütesiegel für ein Museum eines Tages sein könnte, eine Art Ökosiegel, wenn man so will.
Ja.
Aber drohen da möglicherweise auch ähnliche Etikettenschwindel vielleicht einst, wie es ja auch bei Lebensmitteln mitunter der Fall ist? Salopp gefragt.
Ich würde jetzt gern auf diese, die zweite Frage scheint mir etwas ominös, aber auf diese erste Frage eingehen, die Archive der Kunsthändler und der Auktionshäuser betrifft. Das ist wirklich ein riesengroßes Feld. Man muss sich ja vorstellen, die Kunstwerke sind eben in der Regel durch die Hände von Kunsthändlern und durch Auktionshäuser gegangen und nicht direkt von den Künstlern an die Sammler. Und die Kunsthändler und Auktionshäuser haben, sofern sie nicht verloren gegangen sind, enorme Aufzeichnungen darüber, über den nationalen und den internationalen Kunsthandel, und zwar während des Dritten Reichs und danach. Bisher sind diese Archive tatsächlich weitgehend verschlossen gewesen. Da scheint sich aber etwas so in der Enkelgeneration doch zu verändern. Zum Beispiel gibt es diese Anzeichen in München in verschiedenen Häusern. Dazu muss man sich vorstellen, dass man im Grunde genommen ein ganz neues, erweitertes Gebiet der Provenienzforschung damit sich eröffnet. Bisher wird Provenienzforschung betrieben, bestandsbezogen. Das heißt, das Museum erforscht seine eigenen Gegenstände in den eigenen Sammlungen. Geht es aber um solche Archive von Kunsthändlern, dann sind das natürlich übergeordnete Zusammenhänge, die dort eröffnet werden. Das wird ein ganz neues Gebiet der Forschung, das sehr viele Grundlagen schaffen wird für die Provenienzforschung auch in den einzelnen Museen und Bibliotheken. Und wir denken schon daran, dass hier auch eine neue Konzeption notwendig ist für diese übergeordnete und grundlegende Provenienzforschung mithilfe der Archive der Kunsthändler und Auktionshäuser.
Sie sprachen auch gerade von einem generationsbedingten Gesinnungswandel, möglicherweise im Bereich der Auktionshäuser. Ich muss gerade daran denken, dass im Mai, Anfang Mai bei Sotheby's in New York, Edward Munchs Der Schrei für Rekordpreise für 120 Millionen Dollar versteigert wurde, obwohl es ja doch eine Debatte über die zumindest fragwürdige Provenienz dieses Bildes gab. Und das zeigt doch eigentlich beispielhaft, dass die jetzige Beschränkung auf die Jahre 33 bis 45, was die Ankäufe durch Museen anbelangt, nicht ausreicht, sondern dass eigentlich man in die Gegenwart hineingehen muss, vielleicht sogar in die Zukunft bei den Recherchen.
Da muss ich Sie leider korrigieren. Die Provenienzforschung bezieht sich nicht auf die Zeit zwischen 1933 und 45, sondern es geht darum, Werke, die vor 1933 entstanden sind und irgendwann nach 1933 von Museen erworben worden sind, das kann in den 50ern, 70ern, 80er, 90er Jahren gewesen sein, deren Geschichte zu erkunden. Also jeder Caspar David Friedrich, der in den 70er Jahren erworben worden ist, und jeder Nolde, der in den 50er Jahren erworben worden ist, und jeder Dürer, der in den 90er Jahren etwa hätte erworben sein können, alle die müssen nach ihrer Geschichte, insbesondere in dieser Phase von 1933 bis 1945, erkundet werden. Aber Ankäufe bis heute, und inzwischen ist es auch normal, dass Museen Ankäufe nicht mehr tätigen, Ankäufe von Werken, die vor 1933 entstanden sind, ohne die Geschichte dieses Werks in den Jahren 33 bis 45 zu erkunden.
Was ich jetzt eben sagte, entsprach dem Tenor meiner Unterredungen mit verschiedenen Museen, die sagten, die Mittel, die sie jetzt beispielsweise bei der Arbeitsstelle beantragt hätten, würden sie jetzt zunächst befähigen, in die eigenen Inventarbücher zu schauen. Was dann noch folgen müsste, wäre eine Erforschung der Zeit 50er, 60er Jahre. Dann kämen auch noch vielleicht die eine oder andere Problematik mit der sowjetisch besetzten Zone und so weiter dazu. Zurzeit könne man sich eigentlich nur auch bei den Ankäufen selber auf diese Nazi-Zeit beschränken und müsste eigentlich viel mehr Mittel haben, um überhaupt noch in die Gegenwart irgendwann vorzudringen.
Ja, es tut mir leid, ich muss Sie da leider korrigieren. Es ist einfach, ich kenne ja nur die Anträge.
Ja, gerne.
Es ist also in einigen Fällen, ist das so, dass da natürlich erst mit den Ankäufen 33 bis 45 begonnen wird. Aber in den meisten Fällen geht es ja darum, da sind ja wenige relativ, da gab es ja wenige Ankäufe. Die Ankaufswelle ging ja eigentlich in den 50er Jahren los, als die deutschen Expressionisten, die Werke deutscher Expressionisten noch sehr billig waren. Und die Geschichte dieser Werke, der Werke von Beckmann und Nolde und Kirchner etc., diese Geschichte der Ankäufe nach 45 ist die besonders dramatische und wird uns noch sehr viel beschäftigen. Mhm. Aber es ist wahr, dass natürlich zuweilen die Mittel da nicht reichen. Es ist auch so, dass das Ministerium nicht endlos lang solche Projekte unterstützt. Es ist immer an eine Anschubfinanzierung gedacht, zunächst einmal auf 2 Jahre allenfalls. Es könnte noch ein drittes Jahr unter Umständen werden, aber dann müssen die Museen diese Aufgaben doch auch selbst oder mit Hilfe von Drittmitteln bewältigen. Also mehr als eine Anschubfinanzierung ist das auf die Dauer nicht, aber doch eine, wie man sieht, außerordentlich erfolgreiche Ermutigung.
Sie sehen also durchaus eine Art Gesinnungswandel auch in den Institutionen, der möglicherweise übergreifen könnte auf andere.
Ja.
Ein Vorbildeffekt.
Ja, das sehe ich ganz gewiss, ja.
Provenienzforschung bedeutet ja auch noch nicht oder ist nicht gleichbedeutend mit einer erfolgreichen Restitution. Gibt es Restitutionsfälle in den letzten Jahren, mit denen Sie komplett uneinverstanden waren?
Ich ganz persönlich habe nie verstanden, verstehe bis heute nicht, warum die Berliner Straßenszene von Ernst Ludwig Kirchner 2006 zurückgegeben worden ist. Es ist nicht so, dass ich sage, sie hätte nicht zurückgegeben werden sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur den Eindruck, obwohl ich den Fall nicht so ganz aus der Nähe verfolgt habe, dass nicht lange genug und nicht gründlich genug und nicht unabhängig genug geforscht worden ist, ehe eine Entscheidung getroffen wurde. Für die Rückgabe des Werks oder gegen, das weiß ich nicht, aber eine gewisse Zwangsläufigkeit ergibt sich ja durch gründliche Recherchen. Und diese gründlichen Recherchen scheinen mir hier gefehlt zu haben. Sonst käme es nicht bei vielen Fachleuten zu so absolut konträren Bewertungen dieses Falls.
Kann man auch sagen, Provenienzforschung bedeutet im Zweifel tatsächlich, das Fragezeichen bei einem Werk zunächst noch zu belassen und nicht zu handeln, abzuwarten, bis sich neuere Ergebnisse einstellen, neuere wissenschaftliche Resultate und dann möglicherweise eine politische Entscheidung, einen Ausgleich zu suchen, der nicht unbedingt auf Restitution hinausläuft?
Ja, absolut. Das finde ich absolut. Nur auf der anderen Seite, also zu warten kann man auch nicht endlos lang. Man hat ja ein Gegenüber in der Regel, nämlich die juristische Vertretung der Erben der ehemaligen Eigentümer. Und da wird ja auch auf Lösungen gedrängt. Aber ich denke schon, dass die gründliche Recherche, die wirklich sehr gründliche Recherche, die Voraussetzung für die dann folgende moralische und politische Entscheidung, Rückgabe oder Nichtrückgabe sein muss. Wobei unter Umständen, das scheint ja auch im Fall des Bildes von Seehaus im Bonner Kunstmuseum der Fall zu sein, ein Werk aus der ehemaligen Sammlung Flechtheim, das jüngst zurückgegeben worden ist, zuweilen gewisse Forschungslücken in Kauf genommen werden müssen, weil einfach die Archivlage eine lückenlose Erforschung nicht hergibt. Das sind aber alles sehr individuelle Entscheidungen von Fall zu Fall. Da kann man nichts Allgemeines, Grundsätzliches dazu sagen, denke ich.
Wir kamen ja vorhin bereits auf die Vielzahl möglicher, nicht mehr entscheidbarer Fälle, beispielsweise auch im Bereich der Kunstgewerbesammlungen. Wie soll man dann damit umgehen, wenn die Quellen einfach nicht mehr ausreichen?
Man muss das wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Diese Fälle, es gibt ja keine 2 Fälle, die gleich sind. Nicht mal die Flechtheim-Fälle sind gleich, weil man nicht genau mehr rekonstruieren kann. Es hat eigens eine Tagung jüngst in München gegeben, die sich um diese Sammlung Flechtheim drehte. Und da wurde ganz deutlich, dass man hier nicht mal die präzisen Unterlagen hat, die unterscheiden zwischen dem Eigentum von Flechtheim, dem Eigentum der Frau von Flechtheim, der kommissarischen Ware, die er in seiner Galerie hatte, den Werken, die er zeitweilig oder dauerhaft in London ausgelagert hatte vor 1933, den Werken, die er einem Düsseldorfer Kunsthändler übergeben hat, wo man nicht weiß, in welcher Form er das übergeben hat und ob das zwangsläufig im Sinne einer Arisierung passierte. Also selbst wenn man einen einzigen Sammler vor sich hat, gibt es noch für das Einzelwerk so völlig unterschiedliche Wege und damit, also Geschichten, Herkunftsgeschichten und damit auch sicher unterschiedliche Entscheidungsnotwendigkeiten, wenn es um die Frage einer eventuellen Rückgabe geht.
Dennoch, glaube ich, kann man beschließen, dass die Arbeitsstelle für Provenienzforschung ein unersetzliches Werkzeug in der Erforschung dieser Geschichten geworden ist. Und Sie sind auch zuversichtlich?
Ja, und dabei muss man sich noch eins vor Augen führen. Wenn ein Museum die Geschichte eines Werks oder einer Gruppe von Werken erkundet, dann generiert es damit ein gewisses Wissen in Bezug auf die eigenen Sammlungen. Wenn aber diese Forschung mithilfe der Mittel aus dem Bundesministerium vollzogen worden ist, dann geht dieses Wissen an die Arbeitsstelle für Provenienzforschung, wird dort gesammelt und ist nun wieder anderen Forschern in den Museen, Archiven und so weiter zugänglich. Also das ist noch eine zusätzliche Tätigkeit und Leistung, dass die Arbeitsstelle für Provenienzforschung ein Zentrum des Wissens um die Geschichte von Kunstwerken und anderem Kulturgut tatsächlich versammelt in sehr großem Umfang. Ein Wissen, das von anderen Forschern dann auch benutzt werden kann.
In der Sendung Kulturfragen hörten Sie den Kunsthistoriker und Provenienzforscher Uwe Schnede im Gespräch mit Carsten Probst.